NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Dezember 1916. Der Geburtstag der Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann.
Ich habe im Mai 1945 bereits amerikanische Offiziere, die nach Tübingen kamen, gefragt, könnte ich nicht Demoskopie machen? Die Amerikaner lachten mich aus, sagten, kommt überhaupt nicht in Frage, Sie kriegen keine Lizenz.
Anderthalb Jahre später bekam Elisabeth Nölle-Neumann die Lizenz. Da lebte sie bereits frisch verheiratet mit dem Journalisten Erich Peter Neumann in Allensbach am Bodensee, als eines Tages ein Vertreter der französischen Militärregierung an die Haustür klopfte.
Die wollten wissen, wie kann man denn mit der deutschen Jugend irgendwie eigentlich jetzt arbeiten. Psychologen kamen zu uns, französische Psychologen, und sagten, können Sie uns helfen? Und da brachten sie in der Hand ein Buch. Das hielten sie und schwenkten sie. Das war meine Doktorarbeit aus dem Jahre 1940.
Kennengelernt hatte Elisabeth Nölle-Neumann die Meinungsforschung in den USA, als sie dort 1937-38 mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes studierte. Es war nicht das erste Privileg, das sie genoss. Elisabeth Nölle stammte aus einer Millionärsfamilie. Geboren wurde sie heute vor 95 Jahren, am 19. Dezember 1916 in Berlin.
Das Haus meines Großvaters, was heute unter Denkmalschutz steht in Berlin-Grunewald, war so groß, dass das Haus meines Vaters, in dem 14 Zimmer waren, da sagte mein Vater immer zu mir, ja, dieses kleine Haus, das kleine Haus hier mit den 14 Zimmern, das passte allein in die Halle des Hauses meines Großvaters.
Ihr Vater, ein Jurist, gründete 1927 die Filmproduktionsfirma Tobis. Elisabeth Nölle wuchs mit drei Geschwistern in Berlin-Lichterfelde auf. Sie war hochintelligent, aber ein schwer zu bändigendes und vor allem frühreifes Mädchen, wie sie nicht ohne Koketterie in ihren Erinnerungen schreibt. Schon mit 13, 14 habe sie heimlich mit ihrer älteren Schwester das Nachtleben der Hauptstadt erkundet und oft die Schule geschwänzt.
Meine Eltern schickten mich ins Internat, weil sie sagten, dass ich meinen jüngeren Bruder verderbe.
Das Internat war eine Art Haushaltsschule in Hessen, wo die hochbegabte Kochen- und Säuglingspflege lernte. Aber auch dort mochte sie sich nicht anpassen und musste ein Vierteljahr später wieder gehen. So kam sie im Januar 1933 in die reformpädagogische Eliteschule Salem.
In Salem habe ich mich befreundet mit einem Schüler und das fand die Schulleitung ein bisschen zu eng. Dann bin ich in die Geburtsstadt, Wohnstadt meines Freundes aus Salem gegangen, nach Göttingen. Und dort habe ich mir ein Zimmer gesucht, möbliert, habe mich in der Schule selber angemeldet und habe das Abitur gemacht.
Zeitungswissenschaft wollte sie studieren, wurde jedoch trotz guter Noten zunächst nicht angenommen. Warum? Das hat sie später gern erzählt.
Ich war nämlich die Einzige in meiner Klasse, die in keine NS-Organisation war. Das ging aber nur 4 Monate. Die Nazis hatten eingeführt wieder einen Aufbau der Reichswehr und die Universitäten entvölkerten sich und eines Tages bekam ich eine Postkarte. Sie sind zum Studium zugelassen und werden eingezogen zum Arbeitsdienst nach Lauenburg. Das war also die große Wende.
Zu dieser Wende gehörte auch, dass sich Elisabeth Nölle gleich im ersten Semester 1936 für ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes bewarb und dafür dann doch einer NS-Organisation beitrat, der Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen. Davon hat sie später dann weniger gern erzählt. Im Spätsommer 1937 reiste Elisabeth Nölle als eine von 6 Studierenden in die USA. Sie hatte das Stipendium bekommen und durfte einige Monate an der Universität von Missouri in Columbia verbringen. Amerika sei ein Kulturschock für sie gewesen, berichtet sie in ihren Erinnerungen. Sie habe sich nie so richtig heimisch gefühlt. Andererseits entdeckte sie dort die Meinungsforschung für sich. Als sie bei der Lektüre auf Schriften von George Gallup und seine Methode stieß, war sie sofort fasziniert.
Er hat sehr, sehr viel geleistet für die Umfrageforschung. Und zwar hat er eigentlich mehrere Methoden und Grundsätze und Prinzipien eingeführt, die bis heute von uns befolgt werden. Zum Beispiel, er hat eine Stichprobenmethode, wie kann man es erreichen, dass die Befragten, 1000 oder 2000 Personen, dass die ein wirkliches Spiegelbild der ganzen Bevölkerung sind. Das ist das A und O. Damit beginnt die moderne Umfrageforschung.
Mit diesen Erkenntnissen kehrte Elisabeth Nölle am Jahresende 1938 nach Deutschland zurück. Wie besessen, so drückt sie es aus, habe sie dann an ihrer Dissertation zum Thema amerikanische Massenbefragungen für Politik und Presse gearbeitet. Ihr Doktorvater war der Zeitungswissenschaftler Emil Dovifat.
Hatte Dovifat auch mit mir über das Ritual gesprochen, dass man auf den ersten und letzten Seiten einer Dissertation mit verfänglichem Thema einige nationalsozialistische Lippenbekenntnisse ablegen müsse, um die Zensoren zu beruhigen, sodass sie den Haupttext weniger aufmerksam lasen? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hielt ich mich an die Regel.
Ihr scharfer Verstand und ihr hervorragendes Gedächtnis ließen Elisabeth Nölle-Neumann seltsamerweise immer im Stich, wenn es um ihre Aktivitäten im Dritten Reich ging. Bis 1945 arbeitete sie für 6 verschiedene Blätter, darunter für die nationalsozialistische Wochenzeitung Das Reich, in der Propagandaminister Josef Goebbels regelmäßig Leitartikel schrieb. Ohne Zugeständnisse an die braunen Machthaber hätte sie diese Karriere nicht machen können, glaubt der Journalist Otto Köhler.
In den USA werden die Medien beherrscht von den Juden. Das schrieb sie sowohl im Reich wie auch schon in ihrer Dissertation. Da hatte sie keine Vorbehalte.
Elisabeth Nölle-Neumann hat das immer geleugnet und etwaige Äußerungen mit den Zeitumständen und ihrer Naivität erklärt. Ganz im Gegenteil habe sie sich mit ihrer Berichterstattung etliche Male sogar in Gefahr gebracht. Nur Glück und ihr Schutzengel hätten sie vor dem Konzentrationslager bewahrt, behauptete sie Jahrzehnte später bei einem Interview im Garten ihres Hauses in Allensbach.
Also erstens hatten offenbar auch meine Kollegen immer das Gefühl, wenn ich etwas Unangenehmes, was der Zeitung auferlegt war, tun würde, dann würde das gut gehen. Also zum Beispiel einen antisemitischen Artikel schreiben. Dann sagten meine lieben Kollegen aus der Redaktion, den schreiben Sie. Dieses unschuldige Mädchen, die weiß gar nicht, wie gefährlich all das ist.
Im April 1942 erhielt Elisabeth Nölle-Neumann eine Anfrage vom Propagandaministerium, ob sie bereit sei, als Adjutantin für Josef Goebbels zu arbeiten.
Ich war sehr erschrocken und konnte nur antworten, das wäre ja sehr interessant. Und dann ging ich weg und es gab niemanden, mit dem ich mich beraten konnte über so eine Frage. Und auf rätselhafte Weise ist der Schutzengel sicher dabei gewesen, wurde ich ungefähr eine Woche später krank.
Nach dem Krieg wurden viele, die im Dritten Reich gelebt und gearbeitet haben, beschuldigt, sie seien Anhänger des Nationalsozialismus gewesen. Noch 3 Jahrzehnte nach dem Ende des Dritten Reiches wurde ein so anständiger Mann wie der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger Opfer einer Kampagne, die in der Öffentlichkeit erfolgreich den Eindruck zu erwecken versuchte, er sei ein williger Erfüllungsgehilfe der Nazis gewesen.
Das schreibt Elisabeth Nölle-Neumann in ihren Erinnerungen, die 2006 erschienen. Kein Wort dazu, dass Filbinger als Marinerichter in der NS-Zeit nachweislich an mindestens 4 Todesurteilen beteiligt war. Der Fall hatte Ende der 1970er Jahre eine erregte öffentliche Debatte ausgelöst. So wie sie Filbinger verteidigte, hat sie sich auch stets selbst verteidigt, wenn es um ihre Vergangenheit im Dritten Reich ging. Elisabeth Nölle-Neumann äußerte sich lieber über ihre Erfolge als Wissenschaftlerin. Wenn es ihr diente, gern auch mit Erfolgen in einer anderen Diktatur.
Die Sowjetische Akademie der Wissenschaft hat mich 5-mal nach Moskau eingeladen und mein Buch über die Methoden der Demoskopie ist ins Russische übersetzt worden und in 20.000 Exemplaren in der Sowjetunion verkauft worden.
Das Kriegsende erlebte sie in Tübingen, wohin ihre Familie aus Berlin geflüchtet war.
Und dann habe ich zusammen mit meinem ersten Mann in Tübingen auf dem Marktplatz im Sommer 1945 Romeo und Julia spielen lassen. Und anschließend daran haben wir eine Weihnachtsausstellung im Tübinger Schloss gemacht. Das war für mich das Jahr 45.
Es folgten die Übersiedlung nach Allensbach, die Gründung des Instituts für Demoskopie und der unaufhaltsame Aufstieg der Pythia vom Bodensee, wie sie später genannt wurde, als sie mit ihren Umfragen und Wahlprognosen das politische Leben der Bundesrepublik wesentlich mitprägte. Eine zackig elegante Dame, die mit herrischem Ton die Ergebnisse präsentierte. Die Demoskopie, die sie betrieb, sei immer eine Parteigeschichte gewesen, kritisiert der Journalist Otto Köhler.
Sie hat von Anfang an Adenauer bis Kohl alle CDU-Regierungen beraten. Das ging also bis zum Jahr 89-90, als sie Helmut Kohl warnte, nach ihren Befragungen werde die CDU verloren sein, wenn es zu gesamtdeutschen Wahlen kommt. Das hat sie ihm zumindest über Volker Rühe, den damaligen Generalsekretär der CDU, ausrichten lassen.
Helmut Kohl beherzigte Elisabeth Nölle-Neumanns Rat. Im Wahlkampf für die Volkskammer im März 1990 stellte er den DDR-Bürgern die D-Mark in Aussicht und riss damit das Ruder herum.
14 Tage vor den Wahlen war noch ein sehr geringer Anteil von Leuten, die CDU wählen wollten, in der DDR, 20% etwa, und eine große Mehrheit, die SPD. Und am Wahltag war es dann genau umgekehrt. Also sie war sehr, sehr nützlich.
Elisabeth Nölle-Neumann schätzte Adenauer und Erhard und war mit Kohl sogar befreundet. Dass sie der CDU gedient habe, hat sie stets geleugnet. Ihre Nähe zur Partei habe nie Einfluss auf ihre Forschungsarbeiten gehabt. In der Öffentlichkeit hatte die Demoskopie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst einen schweren Stand. Und verstummt ist die Kritik bis heute nicht. Ist sie eine empirische Wissenschaft und über jeden Zweifel erhaben, wie Elisabeth Nölle-Neumann immer behauptete, oder ist sie ein gefährliches Macht- und Propagandamittel? Es kommt darauf an, wie Demoskopen arbeiten, erklärt der Hamburger Wissenschaftler Kai-Uwe Schnapp, der sich mit den Methoden der empirischen Politikforschung beschäftigt.
Ich muss mir überlegen, wie komme ich wirklich zu meinen Befragten? Ich muss mir sehr gründlich überlegen, was stelle ich den Leuten eigentlich für Fragen? Weil die Frageformulierung sehr großen Einfluss darauf hat, was als Antwort hinten rauskommt. Ich muss mir überlegen, in welcher Form mache ich das eigentlich? Mache ich es per Telefon, was ja heute die gängige Form ist? Mache ich es als persönliches Interview zu Hause? Mache ich es als Papierfragebogen?
Die Meinungsforscherin Elisabeth Nölle sei immer eine schillernde Figur gewesen, sagt er. Zum einen aufgrund ihrer Vergangenheit, zum anderen aber aufgrund ihres politischen Engagements und der Methode, die das Institut in Allensbach verwendet, um Stichproben zu ziehen. Allensbach arbeitet nach dem von Gallup entwickelten Quotenverfahren.
Das Quotenverfahren sagt, ich weiß, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist. Und da gehören dann ein paar Merkmale dazu, Alter, Geschlecht, Anzahl der Kinder, Beruf und so weiter. Aber diese Stichprobe, würde der Großteil der Umfrageforscher sagen, ist keine Zufallsstichprobe, sondern ist quasi von vornherein schon eine verzerrte Stichprobe.
Denn die Interviewer würden zunächst Leute befragen, die sie kennen. Und erst wenn das Reservoir an Bekannten ausgeschöpft sei, Fremde in die Untersuchung einbeziehen, sagt der Hamburger Politikwissenschaftler. Und wer für die Allensbacher arbeitet, kennt auch deren politische Ausrichtung.
Die haben eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine CDU-Neigung als eine andere Neigung. Das färbt natürlich dann auch auf den Bekanntenkreis ab. Und all das führt dann eben auch dazu, dass Allensbach mitunter deutlich von den Umfrageergebnissen anderer abweicht. Nicht mal, weil sie aktiv manipulieren, sondern weil einfach der Stichprobenziehungsmechanismus, den sie verwenden, dazu führt, dass sie eben eine verzerrte Stichprobe haben, wo eben offensichtlich CDU-Wähler häufiger drinne vorkommen als in der allgemeinen Bevölkerung und andere Wählerschichten weniger häufig.
Um diese Verzerrungen zu vermeiden, arbeiten die meisten Demoskopen heute mit Zufallsstichproben, sagt Kai-Uwe Schnapp.
Also jede Person, die zu der Gesamtheit derer gehört, über die ich was sagen will, muss die gleiche Chance haben, gefragt worden zu sein. Wenn das gesichert ist, dann sagen wir, die Stichprobe ist repräsentativ.
Elisabeth Nölle-Neumann kannte die Einwände und hat sie, wie jede Kritik an ihrem Fachgebiet und an ihrer Person, nicht gelten lassen. Neben ihrer Institutsarbeit nahm sie zahlreiche Lehrverpflichtungen wahr. Sie war Dozentin an der Freien Universität Berlin, hatte ab 1964 einen Lehrstuhl für Publizistik in Mainz und Gastprofessuren in München und Chicago. Ihr Leben kreiste um die Demoskopie. Sie maß ihr eine Bedeutung zu, die teilweise groteske Züge annahm.
Ich glaube, dass die Möglichkeiten aus der Demoskopie Orientierung zu gewinnen im Sinne von Fernblick noch nicht annähernd ausgeschöpft ist. Ich selber habe ja ein Spezialgebiet inzwischen begründet, die prophetische Kraft, die man in der Demoskopie gewinnen kann.
Elisabeth Nölle-Neumann hat für die Einführung der Meinungsforschung als Wissenschaft in Deutschland gekämpft und gearbeitet. Auch Kritiker bestreiten ihre Verdienste nicht. Die Schatten auf ihrer Biografie aber bleiben. Ihrem öffentlichen Ansehen allerdings schadeten sie nicht. Dafür sorgten ihre Befürworter in der CDU. Die Pythia vom Bodensee starb 2010, mit zahlreichen Preisen bedacht, im Alter von 93 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Elisabeth Nölle-Neumann, die am 19. Dezember 1916 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.